Mein Name ist Marc Thomas Spahl, ich bin Direktor der Axel Springer Akademie.
Mein Name ist Angelique Geray, ich bin Volontärin bei BILD und eine der drei CVDs von unserem Projekt Allium.
Erinnerst du dich, als wir beide zusammen gespielt haben?
Ja, Amudi war auch immer dabei. Ich hoffe, dass er jetzt im Paradies ist.
No child of God should ever suffer such horror.
Mein Name ist Florian Gehm, ich bin Volontär im Wirtschaftsressort bei der Welt und bin mit Kollegin Geray ebenfalls CVD von Allium.
Allium, Syriens Kinder, das Giftgas und wir. Folge 1, Yusufs vergiftete Kindheit.
Es ist jetzt nicht verwunderlich, dass Axel Springer sich multimedial aufstellt. Das ist schon lange absehbar. Aber es ist dennoch verwunderlich, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie das Medium Bild erinnern, auf das Bild gänzlich verzichten und in den Podcast-Bereich einsteigen. Wie kam es zu dieser Idee?
Ja, wirklich aus verschiedenen Gründen. Podcast ist, wie Sie wissen, und wir machen hier ja auch gerade einen, wirklich eines der großen neuen Boom-Genre. Aber weil Sie ansprechen, dass Bild eine völlig neue Konzeption von Journalismus war, damals von Axel Springer so erfunden, kann ich nur sagen, dass die Marke Bild natürlich immer für absolut für Innovation stand und eben nicht nur im Print. Und wenn man so verfolgt, was Bild in den letzten Jahren alles ausprobiert an verschiedensten Wegen und Kanälen, da gehört eben alles dazu und unter anderem eben auch dieser neue Weg, nämlich Audiojournalismus zu probieren.
8 Monate sind seit dem Giftgasanschlag am 4. April auf Khan Shaykhun vergangen. Getan hat sich seitdem wenig. Wir haben den Angriff schnell vergessen. Über 80 Tote, darunter 28 Kinder. Sie wurden vergast, am frühen Morgen in ihren Betten überrascht.
Wir wachten auf, als wir den Kampfjet hörten und die erste Rakete 150 Meter vor unserem Haus explodierte.
Journalistische Relevanz steht an oberster Stelle und so kam es zu diesem Thema und dann die Überlegung, was ist der beste Kanal, wie kann man es am besten umsetzen und da hat einfach unglaublich viel für Podcast, für Audio gesprochen. Unter anderem, weil man natürlich nicht sehr viel Bewegtbildmaterial aus Syrien bekommt und weil es auch Audio auch der unmittelbarste Weg ist, die Geschichte, die die jungen Kollegen hier erzählen, zu transportieren.
Assads Krieg gegen das eigene Volk flimmert einige Tage über unsere Bildschirme. Wir sehen das Leid der Menschen. Was ein solcher Angriff aber wirklich für die Opfer bedeutet, können wir nicht verstehen.
In den Häusern lagen die Menschen da wie gelähmt. Aus ihren Mündern kam Schaum und ihre Augen waren so rot, als ob sie explodieren würden.
Politiker zeigen sich betroffen. Die USA bombardieren einen syrischen Militärflughafen. Es gibt einen Untersuchungsbericht. Und nun?
Wir haben uns erstmal überlegt, wie funktioniert überhaupt Berichterstattung im Audioformat? Also wie können wir überhaupt Inhalte generieren, die sich gut für einen Podcast eignen? Und dann ist natürlich ein großer Batzen Arbeit die Recherche gewesen. Das Thema Syriens Kinder ist jetzt nicht unbedingt eins, was einem vielleicht im Alltag begegnet, sondern wo man sehr genau überlegen muss, wie kann man an Kontakte kommen, wie kann man Geschichten erzählen und wie kann man vor allen Dingen auch Geschichten so erzählen, dass sie wirklich hörbar gemacht werden, dass sie wirklich interessant werden, dass sie wirklich noch einmal einen neuen Mehrwert haben, der eben auch dann zum Format passt. Also diese beiden, konzeptionelle Entwicklung und inhaltliche Entwicklung des Projekts, waren so die beiden großen Meilensteine, die wir als erstes bewältigen mussten.
Ich kann mir vorstellen, dass man sich auch an Vorbildern erstmal orientiert, dass man so den Markt screent und sagt, so ähnlich wäre es schön, wenn wir das auch hinbekämen. Gab es sowas?
Wir haben auch mal in der Runde nachgefragt, wer denn überhaupt Podcast hört. Wir müssen uns da jetzt darüber streiten, ob der Podcast wieder da ist oder ob er jemals weg war. Jedenfalls waren wir nicht sehr Podcast bewandert. Aber wenn ich sagen könnte, wir haben uns an einem Markt oder an einem Podcast orientiert, dann wäre es auf jeden Fall der amerikanische Markt, weil die natürlich viel weiter sind, was das Medium Podcast angeht.
Dann haben wir einen großen Schreck bekommen, gehört, wie professionell man Audiogeschichten erzählen kann und haben uns gefragt, schaffen wir das wirklich in so einer kurzen Zeitspanne und haben gesagt, ja, wir wollen das machen, wir wollen das versuchen und dann sind wir hochmotiviert in die Arbeit gestartet, ja.
Aber, und das hört man gleich in der ersten Folge, es gab ein Problem, ihr konntet nicht vor Ort in Syrien recherchieren.
Zur Erklärung, Moas ist ein freier Journalist aus Idlib. Weil wir selber nicht nach Syrien können, hilft er uns. Er trifft sich für uns mit Yusuf und seiner Familie, nimmt sie auf Tonband auf und stellt die Fragen, die wir ihm vorher schicken. Dafür hat er sich extra ein kleines Aufnahmegerät gekauft. Weil Yusuf es seinen Freunden zeigen will, drückt er es ihm in die Hand. Für die Kinder ist das Gerät ein echter Hingucker. Es ist ungefähr so groß wie eine Kinderhand. Ein paar Knöpfe leuchten darauf. Die Zeit läuft auf einem Display mit. Die Kinder sind neugierig, wollen es unbedingt anfassen.
Was ist das? Das bleibt bei mir. Er wird uns alle in die Luft sprengen. Guck mal, wie schnell die Zeitschaltuhr geht.
Hey Jungs, seid bitte still.
Kein Problem, wenn er uns in die Luft sprengt. Das würde mich freuen. Besser als dieses Leben.
Schluss damit jetzt, Jungs. Schämt euch doch.
Moment. Die Kinder sehen rot blinkende Knöpfe und einen Timecode, der mitläuft, und denken, Yusuf hat eine Bombe mitgebracht?
Wir haben einen syrischen Kollegen im Team, Mohammed, der uns die Möglichkeit verschafft hat, nach Syrien in den Ort Khan Shaykhun Kontakte aufzunehmen. Über ihn haben wir auch eine Familie gefunden, den kleinen Yusuf gefunden, dessen Geschichte wir auch erzählen. Und nur so war es möglich. Natürlich, wir können im Moment leider nicht nach Syrien reisen.
Ja, für uns war es sehr wichtig, dass wir dem Kollegen in Syrien dann, mit dem wir zusammengearbeitet haben, voll und ganz vertrauen können. Wir haben mehrfach den überprüft, seine Hintergründe untersucht. Wir haben mit ihm geskypt, sehr ausführlich versucht, ihn kennenzulernen, um genau einschätzen zu können, wie seriös seine Berichterstattung ist, und haben dann sehr, sehr genau mit ihm zusammengearbeitet, damit er eben genau die Fragen stellt, die wir an unsere Protagonisten richten möchten. Wir haben ihm beauftragt, Videomaterial aus Syrien für uns zu besorgen, Audiomaterial zu besorgen, Bildmaterial zu besorgen, damit wir eben uns ein so vollumfängliches Bild der Situation vor Ort machen können, wie das eben gehen kann, wenn man nicht selber vor Ort ist.
Das war wahrscheinlich das größte Hindernis am Anfang, dass der Kollege in Syrien, Moas, an sich von Podcast wahrscheinlich noch nicht ganz so viel gehört hat, weil er ist klassisch der Reporter, der eben aus Syrien berichtet, aber eben diese Sprachlosigkeit hörbar machen, was ja unser Ziel war, das musste man ihm natürlich auch erstmal beibringen und ihn verstehen lassen, dass wir ja die Atmosphäre brauchen, wir brauchen die Töne und wie sich da Autofahren anhört, wie sich eine Dusche anhört, wie sich anhört, wenn jemand über die Straße läuft, das hört sich natürlich ganz anders an.
Die Straße, auf der Yusuf gerade läuft, wird derzeit von Hayat Tahrir al-Sham kontrolliert. Ein Zusammenschluss radikal-islamischer Rebellen, die in Deutschland als Terrorgruppe gelistet ist. Sie kämpfen gegen das Assad-Regime und gegen den sogenannten Islamischen Staat. Beim Fußballspielen ist Yusuf ins Schwitzen gekommen. Er würde gerne noch länger spielen, aber seit er bei seinem Onkel wohnt, übernimmt er die Verantwortung für die Familie und geht oft einkaufen. Er schnappt sich den Ball und läuft durch die Nachbarschaft. Es ist nicht ganz ungefährlich, draußen unterwegs zu sein. Neulich wurden ganz in der Nähe wieder Weißhelme von Dschihadisten ermordet.
Mit Computern multimedial zu arbeiten, das lernt man heute wahrscheinlich auf jeder Journalistenschule. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man Originaltöne mit Musik verbindet, dann noch Overvoices macht, weil die Protagonisten ja nicht Deutsch sprechen. Wenn man dann noch eine Erzählerstimme hat, dann braucht man möglicherweise auch noch die eine oder andere Geräuschcollage. Dazu gehört schon viel Handwerk. Habt ihr euch das selber draufgedrückt oder habt ihr da auch Produktionsfirmen in Auftrag gegeben, also dass sie das machen sollen für euch?
Also was ganz grundlegend besonders schön hier an der Ausbildung an der Axel Springer Akademie ist, dass wir eben so diverse Hintergründe haben. Das heißt, ich selbst habe zum Beispiel mit dem Campusradio gearbeitet, hatte also so eine gewisse Vorerfahrung. Wir haben Kollegen, die auch schon Radioerfahrung gesammelt haben. Das heißt, so ein bisschen Vorerfahrung haben wir mitgebracht, haben uns dann aber auch einfach viel selbst antrainiert. Schlussendlich haben wir nur die Audiomischung, also wirklich die finale Produktion mit einem externen Tonstudio realisiert. Aber alles an atmosphärischen Tönen, an Geräuschen haben wir selbst aufgenommen, selbst zusammengesucht, selbst zusammengestellt. Das heißt also, für uns war der Lerneffekt auch nochmal besonders groß, was eben die Produktionsbedingungen eines Audiopodcasts angeht.
Das aber eben nicht im luftleeren Raum unseres Newsrooms, sondern das ist Bestandteil der Ausbildung, natürlich mit Anleitung durch unsere Coaches, die hat es gegeben. Die jungen Kollegen müssen ja das einfach auch mal lernen und erfahren, wie man das macht. Da hat es eine intensive Begleitung gegeben und die entsprechende Schützenhilfe. Ich glaube, das muss eine gute Ausbildung leisten, die Grundlagen zu legen, auf denen man dann gute Geschichten erzählen kann. sein kann.
Aber trotzdem braucht man auch gute Stimmen. Also das ist ja der Träger der Information. Also nicht nur der Information, sondern auch der Emotion. Die Kinder sind gut besetzt. Die Erzählstimme ist nicht, ich sag mal, aus meiner Perspektive zu schauspielerhaft, sondern da merkt man schon, dass das jemand ist, der doch irgendwie von innen kommen muss. Dann, wie gesagt, die Kinderstimmen, die sind nicht gekünstelt. Das ist alles ziemlich gut und filigran zusammengestellt. Gab es da tatsächlich sowas wie einen Regisseur oder einen Produktionsleiter? Also habt ihr versucht, auch die Strukturen der Profis zu imitieren? Ist jetzt vielleicht zu negativ formuliert, aber dann doch nachzuahmen, um zu sagen, für ein bestimmtes Produkt braucht es eben einen bestimmten Stab an Leuten, die sich arbeitsteilig organisieren.
Für jede Folge hatten wir zwei Volontäre darauf angesetzt. Also zwei Volontäre waren für eine Folge zuständig. Wir haben nicht versucht, irgendein Format oder irgendjemand zu imitieren, sondern ich glaube, wir haben genau unseren Podcast daraus gemacht. Und ich glaube, das hört man auch, weil es gibt nichts Vergleichbares im Moment.
So einen richtigen Regisseur oder so eine Rollenverteilung gab es eigentlich nicht. Also Herr Spahl hat gerade eben die Coaches angesprochen, die selber auch Radioerfahrung mitbringen. Mit denen haben wir natürlich sehr intensiv an den Skripten gearbeitet und schlussendlich natürlich auch am Schnitt gearbeitet. Aber trotzdem ist das so alles unseren eigenen Ideen entsprochen. Wir haben uns natürlich, wir hatten das Thema ja vorhin inspirieren lassen an anderen Produktionen, an anderen Podcasts. Aber trotzdem wollten wir ein ganz eigenes Projekt machen, das so entstanden ist, dass wir zu 100% selbst dahinter stehen.
Und es ist interessant, dass Sie sagen und dass Ihnen aufgefallen ist, dass die Stimme authentisch klingt und, wie Sie gerade gesagt haben, offensichtlich von innen herauskommt. Auch eine Frage, mit der wir uns, die jungen Kollegen, sich lange beschäftigt haben. Bräuchte man dafür nicht jetzt einen professionellen Sprecher, eine professionelle Sprecherin? Dann ganz bewusst die Entscheidung dagegen. Es ist eine junge Kollegin aus dem Team, die vorher keine Radiosprecherin war oder besonders viel Erfahrung hatte. Die hat natürlich ein bisschen Sprechtraining bekommen, aber ansonsten gehört sie ganz normal zu diesem Reporter-Team dazu und ist sie quasi, kann man nicht sagen, das Gesicht dieses Projekts geworden, aber die Stimme dieses Projekts.
Yusufs Mutter hat gekocht. Eine Schüssel mit Suppe steht auf dem runden Tablett am Boden. 11 Menschen sitzen im Schneidersitz auf Teppichen, alle tragen Winterjacken. Ein paar haben es sich auf den niedrigen Polstern entlang der Wand gemütlich gemacht. Yusuf, sein Cousin und seine Schwester nehmen sich zuerst. Löffeln aus ihren Schüsseln. Das Esszimmer der Al-Yusufs ist gleichzeitig auch ihr Wohnzimmer. Hier haben wir die Familie in Folge 1 verlassen. Neben Yusuf saß früher oft sein Vater. Jetzt sitzt sein Onkel neben ihm. Auch unser Reporter Moas ist zum Essen eingeladen.
Ich weiß noch genau, dass es am 3. April Pommes gab. Und Papa saß hier rechts neben mir.
Die große Schüssel ist leer. Yusufs Schwester Rama bringt Kubba, eine Art Fladenbrot, gefüllt mit Fleisch. Yusuf beißt in das Brot, schnieft dabei. Seine Nase läuft.
Als mein Papa noch da war, hat er mir immer bei den Hausaufgaben geholfen. Jetzt gibt es keinen mehr, der mir hilft. Seitdem bin ich viel schlechter in der Schule.
In der Schule ist er ständig unkonzentriert. Als sein Vater noch da war, war er der beste Schüler in seiner Klasse. Jetzt ist das nicht mehr so. Er hat sich stark verschlechtert. Und wenn ich mit ihm rede, hört er meistens nicht zu. Er ist mit den Gedanken ganz woanders.
Angst, Schuldgefühle, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen. All das liest man oft, wenn man sich damit beschäftigt, wie sich Krieg auf Kinderseelen auswirkt.
Aber es gehört auch eine Menge Reporterglück dazu, denn es hätte auch sein können, dass die Protagonisten sagen, nein, wir wollen nicht interviewt werden, wir wollen nicht, dass ihr mit dem Mikrofon unsere privaten Gespräche aufzeichnet. Es sind ja auch sehr intime Geschichten zu hören gewesen, also man braucht ja die Bereitschaft. War die sofort da oder musste man doch überzeugen?
Natürlich muss man immer überzeugen, wenn Journalisten in die eigene Privatsphäre vorkommen wollen und Szenen aus dem Alltag, der kleine Streit beim Mittagessen, das ist natürlich was man nicht ohne Preis gibt. Wir haben sehr viel auch mit den Protagonisten immer wieder kommuniziert über unseren Kollegen Muhammad Rabi, über WhatsApp-Nachrichten beispielsweise, über Sprachnachrichten. Wir haben immer wieder mit unseren Protagonisten geskypt, damit wir trotz der Distanz eben eine Vertrauensbasis aufbauen können, damit wir eben keine Eindringlinge sind, sondern damit wir auch wirklich so nah berichten können, wie wir uns das für unseren Podcast gewünscht haben.
Ich denke aber auch, man muss dazu sagen, dass es war nicht reine Überzeugungsarbeit, die wir da leisten mussten, weil unsere Familie, unsere Protagonisten auch froh sind, dass ihnen jemand zuhört. Wir sind ja quasi das Sprachrohr dieser Familie und auch wahrscheinlich der Kinder Syriens, das war ja unser Thema. Und die waren sehr froh, dass ihnen auch mal jemand zuhört. Und wir haben ja auch das Feedback bekommen. Wir haben neulich erst geskypt mit der Familie, mit dem Yusuf, und er hat uns gezeigt, wie er unsere Internetseite angeschaut hat, und wir haben ihm erzählt, oh, wir haben so und so viel Reichweite, und er meint, vergesst uns bitte nicht, war immer wieder das, was er gesagt hat, und er findet es klasse.
Nun gibt es allerdings einen Vorwurf an Journalismus, dass man sozusagen sich embeddet, und die Gefahr, wenn man sehr dicht dran ist, wenn man mit dem Jungen auch viel Freizeit und Schule und Schulhof, Familie kennenlernt, dass dann ein Blick auf die Problematik entsteht, der einen nicht mehr in diese Distanz lässt. Wie habt ihr das Problem gelöst oder wolltet ihr es überhaupt lösen?
Wir müssen uns vielleicht an den Satz erinnern, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und ich denke, daran haben wir uns gehalten. Wir haben zwar sehr viel Zeit verbracht mit der Familie Al-Yusuf aus Khan Shaykhun und ihrem Sohn Yusuf, allerdings haben wir nie die Objektivität verloren. So kann ich, glaube ich, für das Team sprechen.
Ja, also wir haben uns ja, was die Tatsachen des Angriffs angeht, quasi auf den Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen, also diesen Joint Investigative Mechanism, berufen, der ja eine ganz klare Verantwortung für den Angriff sieht. Und uns war es einfach eine Herzensangelegenheit, das Schicksal der Kinder in Syrien zu thematisieren, die ja die unschuldigsten Individuen sind in diesem ganzen Konflikt. Und wir haben sehr viel auch darüber nachgedacht, wie wir unsere eigene Kindheit verbracht haben, dass wir eine sehr intakte Kindheit hatten und dass es eben andere Kinder gibt auf der Welt, die diese Freude eben nicht haben können. Deswegen war uns auch das Thema an sich eine Herzensangelegenheit, ohne dabei, wie Angelique gerade gesagt hat, die Objektivität zu verlieren.
Aber natürlich muss man sich immer wieder die Frage stellen, wie objektiv kann ein Reporter eigentlich bleiben während seiner Recherche, während er auf Reportage ist? Man muss als Reporter in gewisser Weise auch ein Stück weit die Distanz aufgeben, um überhaupt an sein Thema, an seine Protagonisten ranzukommen. Ich kann schon sagen, ich habe das auch beobachtet, dass wir, die jungen Kollegen hier, sehr nahe an ihre Protagonisten rangekommen sind, obwohl die Distanz so groß war. Und auf der anderen Seite ist es einfach unglaublich wichtig, dass man darüber hinaus aber eben seinen neutralen Blick, seinen objektiven Blick nicht verliert. Und spielt am Ende übrigens in diesem Podcast ja eben nicht nur dieser Junge und die Familie in Syrien eine Rolle, sondern spielen auch investigative Recherchen, Hintergrundrecherchen zum Thema, wie viel Verantwortung haben wir Deutsche, und ich meine nicht nur historische Verantwortung, hier eigentlich auch zu tragen, sondern auch ganz konkret, was die Produktion des Giftgases Sarin betrifft, und spielt das eine wesentliche Rolle hier in dem Podcast.
Wir sind zurück in Berlin und recherchieren weiter. Seit Ende der 70er Jahre haben deutsche Firmen enorme Mengen an giftgasfähigen Chemikalien nach Syrien geliefert. Und zwar mit Kenntnis der Bundesregierung. Was hat das zu bedeuten? Wir schicken Anfragen an verantwortliche Ministerien und Abgeordnete. Es gibt viele Absagen. Einer der ersten, der sich mit uns treffen will, ist Jan van Aken, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. An einem regnerischen Vormittag treffen wir ihn in Berlin. Van Aken ist Experte für Abrüstung. Bevor er in die Bundespolitik ging, war er UN-Waffenkontrolleur für biologische Kampfstoffe.
Es ist völlig klar nachgewiesen, die Deutschen haben zum einen in den 70er, Anfang der 80er Jahre mindestens 2 komplette Chemiewaffenfabriken nach Syrien geliefert.
Bis heute wurde keine der Firmen zur Rechenschaft gezogen.
Ist das jetzt eine abgeschlossene Geschichte, also mit den Folgen, die jetzt vorproduziert sind? Oder kann man sich auch vorstellen, dass das so eine Langzeitbeobachtung wird? Was wird aus diesem Jungen, der möglicherweise in 10, 20 Jahren vielleicht ein ganz anderes Leben führt?
Es ist auf gar keinen Fall ein abgeschlossenes Projekt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, nach vielen Diskussionen, dass es auch heuchlerisch wäre, wenn unsere Zuhörer einfach auf den Stopp-Knopf drücken würden, und das wäre es dann mit Yusuf. Wir möchten das Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen, und das ist es auch wert, auch im nächsten Jahr noch viel Zeit da reinzustecken, und ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, weil da kommt noch einiges.
Vor allen Dingen werden auch die jungen Kollegen nicht auf den Stopp-Knopf drücken. Das hat wirklich eine ganze Menge damit zu tun, wie wir, vor allen Dingen Sie, die jungen Kollegen, an das Projekt rangegangen sind, nämlich aus Verantwortung. Und Verantwortung aus unserer Sicht, aus journalistischer Sicht, bedeutet auch, jetzt nicht einfach mal nur nach Syrien zu gehen, da mal kurz reinzuhören und dann wieder rauszugehen und, wie gerade gesagt wurde, auf die Stopptaste zu drücken, sondern an einem Thema wirklich wirklich dran zu bleiben. Und natürlich gehört dazu auch zu gucken, was passiert eigentlich mit diesem kleinen Jungen, mit dieser Familie, was passiert mit diesem Ort Khan Shaykhun, und wird das die siebte Folge bestimmt nicht die letzte Folge gewesen sein.
Al-Yom, Syriens Kinder, das Giftgas und wir. Hinhören statt wegschauen.